Hallo Hockey-Freunde und willkommen zurück zum Anaheim Ducks Vlog, euren Anaheim Ducks Podcast. Ja, für diejenigen, die bei den Hockey-Dudes der letzten Folge reingehört haben und die Geschichte der Geschichten rund um die Teams und Traditionen oder Sachen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, gehört hat. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir haben da echt ein bisschen Arbeit auch reingesteckt. Und falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, das ist Folge Nummer 95. Da haben wir jedes NHL-Team unter die Lupe genommen und uns einmal die Tradition und oder Geschichten einmal durchgeguckt, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Wir haben das versucht, ein bisschen kurz zu halten, ist aber doch eine etwas längere Episode geworden. Hört da auf jeden Fall gerne rein, aber jetzt in Folge Nummer 96 soll es wiederum nur und ausschließlich nur um unsere Ducks gehen. Ja, seit der letzten Episode ist nicht wirklich viel passiert. Man hört immer so ein bisschen Geplänkel, ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber so grundsätzlich ist nicht viel passiert. Carter Gauthier hat immer noch keinen neuen Vertrag. Wir haben keinen Spieler abgegeben, um das irgendwie anders managen zu können. Dennoch wird es mal wieder Zeit für eine neue Folge. Oder nochmal zurückgespult. Die größte News ist eigentlich, dass das Trainingscamp unserer Ducks am 9. September losgeht. Es ist echt nicht mehr lange hin, bis es wieder richtig Action gibt und die Ducks sich auf die neue Saison vorbereiten und somit wirklich nochmal probieren, auch in der kommenden Saison in die Playoffs zu kommen. Jetzt soll es aber erstmal darum gehen, um mal wieder ein Gefühl zu bekommen für unsere Ducks, obwohl das Gefühl ja nie weg ist, aber ihr wisst, was ich meine. Wir wollen nochmal ein bisschen was durchgehen. Vielleicht haben wir auch ein paar Sachen schon mal angeteasert, jetzt in den letzten Wochen oder auch Monaten. Nach dem Playoff aus gegen die Vegas Golden Knights, aber wir wollen hier unbedingt mal wieder reinkommen. Deswegen, neues Format habe ich mir überlegt. Ich habe ChatGPT gefragt, gib mir 10 Fragen, was Anaheim Ducks Fans beschäftigt auf der ganzen Welt. Und hier sind die 10 und die gehen wir nach wie nach durch. Die Fragen an sich haben jetzt keine Gewichtung. Platz 1 ist das meiste, was gestellt wird. Das ist wirklich random. Lass uns direkt losgehen mit Frage Nummer 1. Und die wäre, sind Ducks-Fans sauer auf Baerbeck und ist das berechtigt? Ja, kommt immer drauf an, wie du oder auf welcher Seite du stehst. Wenn du sagst, ja, den Leo Carlson-Deal hätte man früher abschließen können und man hätte ihn, was jetzt so langsam auch durchgesickert ist, für 15 Millionen haben können. Es wurden ihm 12 geboten im Laufe der Saison oder gegen Ende der Saison oder kurz nach dem Playoff aus, je nachdem. Auf jeden Fall vor der Free Agency wurden ihm 12 geboten. Er meinte, weiß nicht, gib mir 15 und let's go. Das wollte Fairbank nicht machen. Das kannst du ihn ankreiden. Das kannst du ihn ankreiden, dass er nicht gemacht wurde. So zahlen wir 18 und sind da wirklich, ja, oder haben uns selbst ins eigene Knie geschossen, um das mal so drastisch überspitzt zu sagen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich argumentieren, hey, okay, vielleicht hätten wir uns, oder das Ziel war vielleicht bei 13,75 oder so zu treffen oder 13,5. Es war nicht davon auszugehen, dass die Flyers all in gehen und tatsächlich dieses Paket schnüren würden, ihn 18 zu geben für die nächsten 5 Jahre und diese 4 First-Round-Picks abzugeben. Es konnte keiner spekulieren, es hat keiner kommen sehen. Natürlich, wir wussten alle, der Salary Cap wird sich verändern zum Positiven. Also es wird auf jeden Fall drastisch höher gehen, auch in den nächsten Jahren. Aber dass das jetzt so Fahrt aufnimmt, davon war nicht auszugehen. Aber Fairbank muss sich das trotzdem ankreiden. Auch das Signing von Greer ist ja auch kein Low-Budget-Deal. 4,25 Millionen Neuzugang für die nächsten 4 Jahre pro Saison. Da kurz davor, bevor das mit Leo Carlsson Fahrt aufgenommen hat, kannst du natürlich auch ankreiden. Du kannst natürlich auch sagen, hey, wir haben immer noch auf der Payroll Fatrano, auch wenn es mir leid tut, mit 4,5 Millionen circa. Den Vertrag sind wir auch nicht losgeworden. Wir sind aber Verträge von Ryan Strome losgeworden. Das kannst du wieder zugute halten. Es ist nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen. Aber tendenziell kann ich das schon echt gut nachvollziehen, dass man da wirklich oder dass Fairbank wirklich seinen Credit aus der letzten Saison jetzt schon wieder verspielt hat. Und dass das natürlich eine schwierige Situation war, um das nochmal zu wiederholen. Aber ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, dass die Ducks-Fans sauer sind. Ich bin auch sauer. Oder ich komme mal wie so ein Elternteil um die Ecke. Ich bin nicht sauer, ich bin eher enttäuscht, dass wir das vorab nicht mit Leo Carlsson gedealt bekommen haben. Und es ist immer noch fragwürdig, was jetzt mit Carter passiert. Wir haben Minty diesen Monstervertrag gegeben. Auch viel zu hoch. Ist auf den Zug mit aufgesprungen. Ihm selber kannst du keinen Vorwurf machen. Aber das sind diese Verträge, wo du so ein bisschen am Überlegen bist, wohin jetzt mit den Jungs. Wir haben auch keinen. Also, Defense ist auf dem Papier schlechter geworden. Das kannst du ihn auch ankreiden. Aber gehört auch zur Wahrheit, dass viele Verträge zeitgleich ausgelaufen sind. Das hast du auch nicht jedes Jahr, dass du dich um so viele Baustellen kümmern musst und quasi eine neue Defense aufstellen musst, ne, mit Lacombe und Minty. Und das andere stellt sich quasi von selber auf. Und da kommen wir aber später nochmal zu. Da ist noch so eine ähnliche Frage, die darauf anschließt. Aber um das jetzt mal abschließend die Frage zu beantworten, ob das berechtigt ist, dass die Fans sauer sind, kann man hier schon mit Ja beantworten. Frage Nummer 2. Sind die Ducks wirklich bereit für den nächsten Schritt? Oh, da muss ich mich als Anaheim Ducks Podcast fast schon ein bisschen unbeliebt machen. Wir haben jetzt ein Team ohne Katagati, der hat kein gültigen Arbeitspapier. Wir haben zwar die Rechte noch, aber er hat kein Arbeits-, also kein Vertrag bei uns. Und natürlich mit den ganzen anderen Abgängen auf der rechten Verteidigerposition sieht's nicht so toll aus, alles auf dem Papier. Wir haben Lacombe und Minty, ja, und die anderen schwimmen so mit. Hoffe, dass Lukas Doster wieder zur alter Stärke kommt. Das ist auch gerade ein Fragezeichen, wenn du jetzt ein bisschen negativ argumentieren willst. Weiß nicht, was mit Killorn ist, mit Fatshano, ob der fit bleibt und nochmal an sein Leistungsniveau vor 2, 3 Jahren zurückkommt. Greer kennen wir nicht, einen guten Vertrag. Ob Sinicky so weitermacht, wissen wir nicht. Wie Leo Kaiser mit dem Druck umgeht, jetzt diesen 18-Millionen-Deal zu haben, wissen wir leider auch nicht. Das werden wir alles noch herausfinden. Und die Frage wird jetzt gestellt: Sind wir bereit für den nächsten Schritt, beziehungsweise darauf anschließend, wird die nächste Saison auch wieder erfolgreich? Ich war. Es ist wirklich schwer jetzt, aber jetzt mal objektiv versuchen, ein bisschen die Anaheim Ducks Brille zur Seite zu nehmen, würde ich leider sagen, nein. Wir sind nicht bereit für den nächsten Schritt. Das Team ist zu unausgeglichen. Offensiv sieht es okay aus, wenn du Cutter mit reinzählst. Troy Terry ist noch verletzt. Da haben wir jetzt in der Episode auch noch nicht drüber gesprochen. Es kann viel nach hinten losgehen. Und dann müssen wir quasi wieder von neu anfangen und haben halt diesen Monster-Deal von Leo Carlsson jetzt drin. Der wird die nächsten 2 Jahren wahrscheinlich nicht, ja, tradebar sein. Danach wird sich das alles regulieren. Er wurde jetzt schon übertrumpft von Macklin Cerebrini. Vielleicht müssen wir da auch nochmal kurz drüber reden. Mister, ey, so einen Vertrag will ich nicht abschließen. Ich will ja ein gutes Team um mich rum machen. 2 Wochen später gefühlt überbietet er jetzt schon, obwohl er noch ein Jahr Rookie-Deal hat, Leo Carlsson, und hat es bei 18,75 oder was das war. Auf jeden Fall über, oder 18,5 über Leo. So kann es auch gehen. Und ja, aber aktuell muss ich leider das beneinen, ob dass wir wirklich bereit sind, jetzt den nächsten Schritt zu gehen. Der nächste Schritt wäre das Western Conference Finale. Das muss man sich auch mal überlegen. Und das mit dem Team ist, ja, ich würde nicht sagen mehr als fragwürdig, aber es müsste schon sehr viel funktionieren, damit wir da wieder so eine, ja, Rolle einnehmen, um unter den letzten 4 zu kommen. Das sogenannte, ja, Halbfinale, Western Conference Finale. Für mich ist es das Western Conference Finale. Manche sagen, ja, es ist das Halbfinale. Nennt es, wie es wollt, oder die Top 4. Sehe ich aktuell leider nicht. Und fast jetzt die dritte Frage hier: Kann die junge Defense funktionieren? Was heißt das, ne, muss man jetzt sagen. Wir haben mit der vermeintlich besseren Defense letzte Saison schon echt viele Gegentore bekommen, haben kein Mal zu Null gespielt, also kein Shutout einfahren können. Das ist auch absolut Wahnsinn. Ob die bereit sind, also Lacombe wird immer mehr zu dem Verteidiger, dem wir 9 Millionen geben. Minty muss sich stabilisieren und besser in seinen Leistungen oder konstanter in seinen Leistungen werden. Von Hinz bin ich wirklich gespannt. Ich glaube, der hat wirklich Potenzial und kann fester Bestandteil werden. Ian Moore ist ein Arbeitstier. Da bin ich auch gespannt. War ja auch eigentlich Stürmer, ist jetzt Verteidiger. Das hat in einigen Fällen auch schon mal gut funktioniert bei Spielern. Nick Jensen müssen wir gucken, 35 Jahre alt. Einer der wenigen Free Agents Neuzugängen, die jetzt auch den Sprung in die NHL-Mannschaft schaffen. Darf man auch gespannt sein, wie er mit der Rolle umgeht. Vielleicht, ja, ich sehe ihn eigentlich jetzt erste Reihe rechter Verteidiger, aber müssen wir gucken, ob das vielleicht ein bisschen ausgeglichen wird. Drew Helleson, ja, auch immer so ein Up and Down, ne? Hat sich jetzt wieder reingespielt und aufgrund der, ja, will ich sagen, nicht ausreichenden Konkurrenz auf der Position, aber wir haben aktuell nicht die Spieler, die da reinpreschen. Jetzt Verteidigung Nummer 1 auch bei vielen Seiten geführt. Und ja, klar, kann das alles funktionieren. sind jetzt mit Drew Henderson von den etwas, die jetzt reinrücken, der etwas ältere von 25 Jahren, Hinz auch schon 23 oder was heißt auch schon, ist 23, Ian Moore 24. Bei ihm war der Vorteil, der kann linker und rechter Verteidiger spielen. Auch schon mal gut. Natürlich kann das auch funktionieren. Ich meine, die Jungs haben jetzt eine Riesenchance, sich festzubeißen in einem NHL-Team, in einem NHL-Team, wo sie schon drin sind und können jetzt diese Chance nutzen, dem Manager und Trainer zu sagen, hey, wir brauchen überhaupt keinen neuen mehr. Da müssen wir keine Veränderungen haben. Das ist jetzt eine große, große Chance. Das kann funktionieren. Und das Gute ist auch, dass jetzt rückblickend oder jetzt im Vorteil für unsere jungen Verteidiger da, dass in der letzten Saison verteidigungsmäßig nicht so gut war. Ich denke mal, so ehrlich können wir auch miteinander sein. Und dass eine Verbesserung schnell erreicht ist. Und dann können die ja auch argumentieren, hey, guck mal, jetzt sind wir da und es läuft. Also ich denke, dass das funktionieren kann in einem Ausmaß, was uns wirklich weit oder tief in die Playoffs führt. Ich denke, da kommen wir auch relativ schnell an unsere Grenzen. Und in Frage 4, was so ein bisschen auch an Frage 1 anschließt, ist, haben die Ducks zu viel für Leo Carlsson gezahlt? Also ist schwierig, ne? Hätte sie ihn ziehen lassen sollen für 4 First-Round-Picks, um das nicht zu zahlen, hätte man auch kritisieren können. Oder dann in Frage 4 hätte man Leo Carlsson nicht halten müssen. Also wir gehen mal vom Best-Case-Szenario aus. Leo Carlsson ist einer der Spieler, den du nicht in jeden Draft kriegst. Ein, ja, Generational Talent würde ich noch gar nicht sagen, aber ein Spieler, den du auf jeden Fall nicht schnell findest im Draft. Und er würde auf die Flyers besser machen. Ich habe es auch schon mal gesagt, den picken die höchstwahrscheinlich Runde 1 und hast du 4 Jahre, selbst wenn es nur ab Pick 15 ist, verstreut höher in den nächsten 4 Jahren, da findest du so einen Leo Carlsson vermutlich nicht. Und dann hast du Spieler, die mal ein NHL-Spiel machen oder gar nicht oder trade sind dann wieder weg, was auch möglich wäre. Aber das sind alles Risikofaktoren bei Carlsson, weißt du auch nicht, was ich hatte. Er ist schon lange nicht an seinen Entwicklungsstopp angelangt. Da ist noch Potenzial. Ob es zu viel ist, in 3 Jahren wahrscheinlich nicht mehr, wenn der Salary Cap immer weiter steigt, wovon ja auszugehen ist, dann ist das ein normaler NHL-Vertrag für einen Top-Spieler, vermutlich für den Kapitän. Da ja aktuell in der Saison 26, 27 zu viel bezahlt, ja, eindeutig. Aber aufgrund der Salary Cap-Situation in den nächsten Jahren in der Liga wird sich das revidieren und dann können wir die Frage gerne nochmal stellen. Und dann ist das kein großer Vertrag mehr, weil wahrscheinlich wir bald nochmal einen erheblichen Sprung haben in 3 Jahren im Salary Cap in der NHL. Und das wird dann, wie gesagt, ein ganz normaler NHL-Vertrag für ein, ja, für deinen Franchise-Player vermutlich. Frage 5, McTavish Trade. Natürlich darf der auch nicht fehlen. Guter Move oder großer Fehler? Das wird sich noch zeigen. Ich bin McTavish-Fan, schon immer gewesen. Und muss aber auch sagen, dass ich das ein bisschen schade finde, dass er da irgendwie vom Coaching-Staff oder von Fairbank auch aufs Abstellgleis immer so gezogen wurde. Nach dem Motto, ja, wieder Scratch, wieder, nee, sind wir nicht zufrieden und immer so, hat er nicht direkt gesagt, aber hat immer so ein bisschen rausgehört, ja, irgendwie McTavish, ob der jetzt da ist oder nicht, ist alles nicht so schlimm, brauchen wir eigentlich nicht. Ja, weiß ich nicht. Also klar hat er jetzt auch nicht mehr die Stats gehabt, aber wenn du irgendwie in der dritten, vierten Reihe dann nur noch rumkribbelst mit der Eiszeit, kannst du auch nicht produktiv sein oder kaum. Natürlich auch einen großen Vertrag gekriegt, das ist vielleicht auch wieder ein Kritikpunkt, meine Güte, liebe Hockeyfreunde, an Fairbank, dass er wieder einen großen Vertrag rausgegeben hat und zack, wieder weggetradet. So wie mit Seagrass. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Irgendwie hat sich das nicht cool angefühlt. Jetzt haben wir 2 First-Rounder für ihn gekriegt, was okay ist. Was gut ist, einer Pick 15, Klaproff gedraftet, von dem man sich ja, man kann schon sagen, dass das Front Office sich echt schon an den Spieler verliebt hat und unbedingt haben wollte und das auch ein Argument war, hey, wir können jetzt von Runde 2 nicht da rein traden, das wird nicht funktionieren, wir müssen Spiele abgeben und dann hast du natürlich nur McTavish, der einen First-Round-Pick einbringen kann, hat sogar 2 eingebracht, Trade an sich okay, abschließend kannst du das vielleicht erst in 2, 3 Jahren sagen, wenn Kerber vielleicht auch schon nächste Saison, wenn Kerber wieder eine NHL-Einsatzzeit kriegt, ob das denn ein guter Move war, ist immer schwer jetzt schon zu beurteilen. An sich, den Trade Value finde ich okay. Zwei First-Round-Picks, einen davon an Position 15. Das ist, ja, ist okay. Hast wieder einen Vertrag von der Payroll, was ja auch wichtig war für den Moment. Welcher Prospect, und damit Frage 6, welcher Prospects oder welche Prospects schaffen 2026, 27 den Sprung? Das ist wirklich interessant. Gerade in der Verteidigung ist ja Open Field fast schon, kriegt jeder vielleicht mal eine Chance. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist natürlich die üblichen Verdächtigen. Tristan Lignieux ist immer wieder mal reingekommen. Könnte jetzt so, ja, schon 75% der NHL-Spiele in der nächsten Saison schaffen. Könnte echt ein Spieler sein, der jetzt wirklich rein rotiert und sich dann nicht mal den Platz wegnehmen lässt. Hat jetzt schon 14 NHL-Spiele absolviert. Und ist wirklich einer der Kandidaten, wo man eigentlich safe sagen kann, ja, der wird auf jeden Fall zumindest einige Spiele machen. Dann haben wir unseren Freund aus Norwegen, Stian Solberg, der auch schon eine gute Eishockey-WM gespielt hat. Ich glaube, vor 2 Jahren war das. Er kommt natürlich durch seine körperliche Präsenz. Ist natürlich super für die Liga, ne? Klar, NHL, so ein bisschen körperlich zur Sache, würde ich auch so um die 75 bis 80% sagen, dass der Spiele macht in der NHL, letzte Saison 71 Spiele in der AHL, 12 Tore, 24 Punkte. Ist okay für einen wirklich, ja, defensiven Verteidiger. Und bin wirklich gespannt, ob er dieses Niveau jetzt ins nächste Level, oder der Sprung ist ja noch viel größer eigentlich, in die NHL verschieben kann und da wirklich für Furore sorgt. Kann sein. Ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall Einsatzzeit bekommt. Und dann ist die spannende Frage, ob er ein konstant gutes Niveau erreichen kann. Und natürlich der wohl spannendste in der ganzen Gruppe ist natürlich unser First Pick aus dem Jahr 2025, Roger McQueen. Natürlich spannend. 6 Fuß, 6 großer Center, stark am Bully, Playmaking, gefährlich. Bei all seinen Aktionen kam jetzt, oder ist rübergekommen ins College. 27 Punkte in 36 Spielen ist nicht spektakulär. Man muss aber auch berücksichtigen, dass er wirklich von einer sehr schlimmen und langwierigen Verletzungspause kam und jetzt erstmal in San Diego geparkt, vielleicht nicht lange. Und ich würde sagen, man wird ihm Zeit geben und er wird irgendwann reinkommen. Aber 60, 70% würde ich schon machen und dass er so langsam, ja, vielleicht nicht ganz wie bei Senneke, der ja sofort eigentlich funktioniert hat, aber nach und nach reinrutscht und sich den Platz auch nicht mehr nehmen lässt. Okay, weiter geht's. Einen habe ich noch und das ist der angesprochene First-Round-Pick aus der jetzigen Draft-Season, beziehungsweise den jetzigen Draft-Pick Nummer 15, hatte ich hier auch schon oft erwähnt. Nikita Klebov und 67 Spiele, 37 Tore, 60 Assists, 97 Punkte in der Ontario Hockey League. Und es könnte fast sein, hat Fairbank auch schon ein bisschen angedeutet, dass er gleich den Sprung schafft. Ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Kommt natürlich an, für wen er den Platz einnimmt. Ich will solche Spieler auch nicht verbrennen. Aber wenn er gut ist und auch körperlich schon so weit ist, klar, gib ihm die Chance. Aber sonst erstmal AHL oder was sonst geplant ist, ihn langsam reinbringen und wirklich dieses, können auch gern dieses System fahren. Erstmal ein Jahr an die ganze Franchise, an die Organisation gewöhnen und dann im zweiten Jahr angreifen. Vielleicht 50%, dass wir den sehen, vielleicht 40, ich weiß nicht genau, dass wir den sehen in der kommenden Saison. Aber in der darauffolgenden Saison, 27, 28, denke ich mal, sehr, sehr wahrscheinlich. Ach nee, lass uns da nochmal einen Namen mit reinnehmen. Maxime Massé, habe ich immer gesagt, großer Fan. Scoring Machine, 102 Punkte, CHL Player of the Year. Aber was komisch ist, was ihm nachgesagt wird, habe ich jetzt auch von ein paar Scouts auch gelesen. Es ist ein Eishockeyspieler, der 102 Punkte erzielt hat in der Nachwuchsliga in Kanada. Aber viele Scouts sagen, dass das irgendwie trotzdem, das sieht nicht rund aus, wie der Schlittschuh läuft. Also, wo gibt's denn sowas? Da frage ich mich, ich habe jetzt natürlich nicht viele Spiele von ihm gesehen, ne? Und natürlich, wenn du Highlight-Tape bei YouTube eingibst, dann wird nicht gezeigt, wie er nicht gerade auslaufen kann, das ist mal wirklich sehr überspitzt zu sagen. Aber Probleme beim Skating und das immer von mehreren Scouts so liest und Reportern, ist schon ein bisschen fragwürdig. Aber er schießt halt Tore Und sein Schuss, haben die auch gesagt, ist absolut NHL-tauglich. Aber sein Skating muss sich wirklich noch weiterentwickeln. Aber du hast natürlich auch in der Hinterhand die ganzen ja, Development-Coaches, Entwicklungscoaches, die sich darum kümmern. Weil ich kann dich jetzt nicht einschätzen, ob er trotzdem mal eine Chance bekommt. Ich hoffe, im Trainingscamp kann er weiter auf sich aufmerksam machen. Also meine Aufmerksamkeit hat er schon erlangt, ganz klar. Und ich würde mich freuen, wenn er die Chance bekommt und lange, lange im Trainingscamp dabei ist, wenn er die Spieler mal nach und nach dann runtergeschickt in den ganzen Vorbereitungsphasen, also runtergeschickt wieder in die Juniorenliga oder nach San Diego in die AHL. Aber ich bin gespannt. Ich hoffe, man kann ein bisschen was von ihm sehen in der Preseason. Genau, liebe Hockeyfreunde. Und weiter geht's mit Frage 7. Brauchen die Ducks noch einen großen Trade? Ja, mit Sicherheit, wenn du mich so fragst. Klar, brauchen wir einen großen Trade für einen rechten Verteidiger zum Beispiel. Aber ich denke, das ist gerade aktuell überhaupt kein Thema, weil wir Capsprays generieren müssen für Carter Gauthier. Das ist auch klar. Vielleicht ist auch mit großem Trade gemeint Patrano, Killorn oder leider auch Chris Kreider von der Payroll zu bekommen. Vielleicht ist das schon ein großer Trade. Ich denke, mit großer Trade ist eher nochmal ein namhafter Neuzugang gemeint. Das ist aufgrund der aktuellen Cap-Situation einfach nicht möglich und nicht umsetzbar. Vielleicht auch der Abgang mit Kadagati im Trade für jemand anderes kann auch passieren, wenn man sich da nicht einigt. Aber ich gehe jetzt davon aus, Kadagati halten und für jemanden traden. Aber das ist aufgrund der Cap-Situation also fast schon ausgeschlossen. Denn achte Frage auch schon oft hier vorab schon gestellt, wer soll nächster Ducks-Kapitän werden? Das ist natürlich wirklich, wirklich spannend. Also ich bin dafür, wir gehen den Weg, so wie andere Franchises, Jungspieler das C geben für vermutlich die nächsten 20 Jahre, wenn alles optimal läuft. Und da kann die Frage oder die Antwort kann nur Leo Carlsson sein. Franchise-Player. Höchstbezahlter Spieler der National Hockey League zu dem Zeitpunkt, wo er verlängert hat, geht nächstes Jahr als der Spieler mit dem höchsten Cap-Hit rein in die Saison. Du hast schon Druck ohne Ende bis zum Anschlag. Es kann nicht darüber gehen. Den kannst du ihm auch das C geben. Denn ist alles egal eigentlich. Und er geht voran. Den Eindruck habe ich schon. Versteckt sich nicht. Auch wenn er noch Schwierigkeiten hat. Oder ich sag mal anders. Er hat ja diese Stotterkrankheit, auch wenn das schon besser geworden ist, so wie ich das beobachtet habe, geht trotzdem voran, macht was für die Kids, die das Gleiche betrifft. Also wirklich ein empathischer junger Mann, ist ein Center, was ja bei der Position irgendwie auch irgendwie wichtig ist, finde ich, dass jemand ist, der im Mittelpunkt steht im Spiel und das ist nochmal Center oder ein Stay-at-Home-Verteidiger. Aber wenn ich so an Scott Niedermeyer denke, das ist natürlich auch spielerisch klasse gewesen, auch ein super Kapitän. Aber Leo Carlsson passt da rein. Mehr Druck, als er jetzt schon da ist, kann es nicht geben. Deswegen kannst du ihm auch das C geben. Denn Frage 9, warum sind Teil der Ducks-Fanbase gerade so negativ? Ja, ist eigentlich auch relativ easy zu beantworten. Das Team ist auf dem Papier schlechter geworden. Carter Gauthier ist immer noch nicht unter Vertrag. Man hat das Gefühl, dass Fairback bisschen was verschlafen hat im Deal mit Leon Carlsson, hätte man anders abwickeln können. Man hat Spieler gute Verträge gegeben, die man noch gar nicht so wirklich kennt, die noch gar nicht im System drin sind. Man hätte das Geld anderweitig schon nutzen können. Man hat ja McTavish mehr oder weniger vom Hof gejagt, auch wenn der ja, Trade Input oder was man bekommen hat für ihn schon okay war. Ist trotzdem auch bei mir gerade so, oh, so große Freude auf die neue Saison habe ich gar nicht. Ich freue mich natürlich immer, meine Ducks spielen zu sehen, aber irgendwie jetzt geht's los und oh, wir sind so gut. Vielleicht täuscht das und wir sind wirklich einfach gut, das wäre ja echt schön. Hatten wir ja schon mal 2000, boah, 12, glaube ich, war das, wo ich dachte, hey, wir sind auf dem Papier gar nicht so gut, aber wenn das funktioniert, kann das echt gut werden und es wurde auch ziemlich gut. Das ist natürlich kein Garant dafür, dass es jetzt genauso gut läuft, aber ja, das sind so die negativen Punkte. Ist irgendwie so ein bisschen drin, hey, es haben uns so gute Spieler verlassen oder Gesichter der letzten Saison gerade in der Verteidigung und man wird das Gefühl nicht so los, dass ja, dass wir jetzt einmal in den Playoffs waren und dass es das so ein One-Hit-Wunder vielleicht war. Das wollen wir natürlich absolut nicht hoffen, aber dass der nächste Rebuild vor der Tür steht, bevor der andere echt so richtig greifen konnte, schon wieder vorbei ist, kann ich das Gefühl vieler DAX-Fans auf der Welt schon verstehen. Apropos Rebuild, Frage 10. Rebuild nicht zu früh beenden, lernen die DAX aus den Fehlern, wie zum Beispiel bei den Kings. Wie gesagt, das sind Fragen, die mir ChatGPT einfach mal rausgeballert hat, weil ich dachte, ich mache mal ein neues Format und schreibe einfach rein, hey, nenn mir die 10 Fragen, was DAX-Fans auf der Welt beschäftigt. Und dann kam das bei raus. Wir nehmen mal den ersten Teil der Frage. Rebuild nicht zu früh beenden. Ich weiß nicht, ob wir den schon beendet haben oder ob wir jetzt kurz vor dem nächsten Rebuild sind. Ist natürlich die Frage, wie lange soll ein Rebuild gehen? Also, wir waren jetzt echt mehrere Jahre nicht in den Playoffs. Also, einfach muss der Rebuild auch mal vorbei sein. Und man hat mit dem McTavish-Trade so das Gefühl, der nächste steht schon wieder vor der Tür oder hat schon begonnen. Gibst einen guten Spieler ab, gestandenen NHL-Spieler in einem guten Alter, mit einem hohen Vertrag, etwas höherem Vertrag, holt zwei First-Rounder. Das ist ein Rebuild-Move. Erzähl mir doch, was du willst. Außerdem nimmst du die zwei Picks sofort für einen anderen Spieler. Aber das ist ein Rebuild-Move. Was heißt zu früh beenden? Wie lange soll ein Rebuild denn gehen? 10 Jahre? Weiß ich nicht. Also, was heißt also zu früh beenden? Auf keinen Fall. Also, so 3, 4 Jahre kann das meinetwegen mal gehen. Und da hast du einen gestandenen Spieler und tradest ihn wieder weg. Seagrass, McTavish, vorher Vertrag verlängert. Wo ist denn, also ich will nicht sagen, wo ist da der Plan? Aber irgendwie haben wir auch wieder ältere Spieler mit reingeholt. Wir haben Chris Kreider, super Deal, Trouba war fast geschenkt. Die ganzen New Yorker Boys. Die sind jetzt wieder weg. Also, wir waren, also Rebuild 5, 6 Jahre vor einmal Playoffs und jetzt schon in den nächsten. Dann hättest du nicht mit Leo, oder ist Leo das Aushängeschild, soll sich darüber alles aufbauen? Zu früh beenden. Ich weiß nicht, ob der überhaupt beendet war oder wir jetzt gleich in den nächsten reinrutschen. Alles sehr, sehr schwierig und dann ist auch wieder der, auf, ist eigentlich auch ein Teil zu Frage 9. Warum so negativ? Ja, genau deswegen vielleicht auch einfach, ne? Dass das ein bisschen undurchsichtig ist, dass der Rebuild jetzt irgendwie verlängert wird. Man hätte McTavish, natürlich ist auch eine Geldfrage, ne? Vielleicht kriegst du einen guten Verteidiger, der eine 4 Millionen kostet, McTavish rein, der hat ja über 6 Millionen, machst ein bisschen Cap Space, einen höheren Space nochmal rein. Mit 2 Millionen kriegst du vielleicht noch einen guten rechthändigen Verteidiger. Das wurde nicht gemacht, direkt zwei First Rounder für junge Prospects, die wahrscheinlich nächstes Jahr noch gar nicht spielen werden. Wenn ich Kerber vereinzelt mal eingesetzt wird, aber das weiß ich nicht. Ja, das ist irgendwie auch ein bisschen zu Frage 9, warum so negativ? Ja, genau deswegen hatte ich gerade schon gesagt, Rebuild nicht zu früh beenden. Ich glaube, der ist noch nicht beendet. Das war, geht jetzt schnurstracks in den nächsten. Und ja, vielleicht auch das zu Frage 1, warum sind die Fans so sauer auf Fairback? Ja, auch durch die genannten Punkte. Aber jetzt noch mal irgendwie abschließend ein paar positive Worte zu finden, ohne die jetzt irgendwie an den Fingern herbeizusaugen oder wie das heißt. Es ist nicht ganz so katastrophal. Wir haben Lukas Dostal im Tor, um mal hinten zu beginnen, der schon gezeigt hat, dass er ein guter Torhüter sein kann. Wir haben interessante Prospects in der Verteidigung. Wenn die den nächsten Schritt machen, ist das okay. Wir haben mit Nick Jensen einen wirklichen Veteran drin. Wir haben mit Jackson Lacombe einen der aufstrebendsten Verteidiger der Liga. Wir haben mit Pavel Minchukov jemanden, der sich noch weiterentwickeln muss, der sich stabilisieren muss. Aber wenn das klappt, ist das auch mehr als okay. Und dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Wir haben immer noch Tristan Lemieux in der Hinterhand, der reinrotieren kann in der Verteidigung. Troy Terry wird irgendwann zurückkommen. Wir haben mit dem neuen Malo, Walsh und Nick Gaucher eine relativ okay vierte Reihe. Vatrano, Poehling und Greer eine gute dritte Reihe. Senecke, Granlund und Killorn haben schon in letzter Saison gezeigt, dass sie gut, sehr gut harmonieren können. Wenn wir das irgendwie hinkriegen, Carter Gauthier zu halten, Carter, Leo und Chris Kreider wirklich eine gute erste Reihe. Wenn das alles so kommt und Leo jetzt nochmal explodiert und fit bleibt, und wirklich dieser Superstar wird, dann kann das alles funktionieren. Und wenn dann noch jemand dazukommt oder auch ein Roger McQueen, rein rotiert. Wir haben noch mit Patterson, den wir geholt haben, jemanden, der auf seine Chance wartet, genauso wie Wahlberg. Wir haben den angesprochenen Massé, der auf seine Chance wartet, Solberg in der Verteidigung. Colangelo immer mal wieder reingekommen in das NHL-Team. Denn kann das was werden und wir können, wenn wir wirklich performen und keinen Hänger haben und keine großartigen Verletzungen und die genannten Spieler den nächsten Step machen, so wie Senekin noch mal sich weiterentwickelt, dann könnten wir in unserer Division wirklich noch mal einen Playoff-Push machen, gerade mit diesem wunderbaren Playoff-System. Ihr wisst, was ich meine. Dann könnte das eventuell dann doch noch mal in die Postseason gehen, wenn wirklich alles optimal läuft. Aber das sind so viele Fragezeichen gerade, ne? Und das Größte ist aktuell natürlich das Fragezeichen um Carter Gauthier und den immer noch ja nicht re-signing ist auch ganz klar. Und ich bin ja ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite hoffst du natürlich, dass sich die genannten Spieler weiterentwickeln. Auf der anderen Seite denkst du so, ach, ich weiß nicht, das sieht alles nicht so gut aus. Und der nächste Rebuild steht schon vor der Tür. Vielleicht ist das auch alles ein Plan, den Fairbeck verfolgt und er selber denkt, hey, es läuft alles so, wie wir wollten. Und in 2 Jahren sind wir der Contender und hauen alle weg. Gerne, aber aktuell bestehen erhebliche Zweifel, auch wenn wir jetzt ein paar schon aufräumen konnten und eigentlich mal wieder ein bisschen über die DAX reden konnten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ist ein kleiner Input gewesen. Wie gesagt, ab 9. September haben wir ein bisschen mehr Berichte auch, was die DAX angeht. Dann sind wir hier natürlich auch im Start und da geht das Trainingscamp unserer Anaheim DAX los und dann Ende September die NHL-Saison, Anfang Oktober das erste DAX-Spiel. Es ist nicht mal weit hin, bevor unsere Jungs wieder durchs Eis fegen. Also macht's gut, bleibt gesund und ciao.